Radio 1. Hörbar Rust.
Nicht umsonst sage ich Hello there und begrüße Sie recht herzlich zur Hörbar. Es geht los mit den Glass Animals. Hazy. Die Glass Animals sind oder waren das mit ihren lustigen Geräuschen. Herzlich willkommen nochmal zur Hörbar Rust. Immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Immer? Nein. Bald machen wir eine Sommerpause, aber noch ist es nicht so weit. Wir haben noch ein paar Sendungen, unter anderem zum Beispiel nächste Woche. Dirk von Lotso wird hier sein von Tokotronic. Aber jetzt habe ich ja erstmal einen very special guest hier und den möchte ich Ihnen vorstellen.
Hörbar Rust. Heute mit
Sir Simon MacDonald, 54, britischer Botschafter in Berlin. Simons Großvater fuhr in Westafrika zur See. Der andere betrieb eine Agentur für Pilgerreisen. Vielleicht erklärt dies den Drang, sich auf der Welt ständig hin und her zu bewegen. Es ist genetisch. Auch Simon MacDonald kommt viel herum. Der Diplomat war unter anderem in Riad, Tel Aviv und Washington stationiert. Seit 2010 dient Berlin dem vierfachen Vater als Zuhause auf Zeit. Jetzt kommt erstmal die Queen auf Staatsbesuch. Es wird britisch in der Stadt. Zur Einstimmung rufen wir herzlich Welcome Sir Simon MacDonald. Jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Herzlich willkommen nochmal, Herr Botschafter.
Dankeschön.
Ich steige gleich mit einer Frage ein, die man niemals als Einstieg wahrscheinlich wählen sollte. Wenn Ihr Leben anders verlaufen wäre, haben Sie sich das schon mal vorgestellt? Hätten Sie jemand sein können, der stetig an einem Ort lebt? Wäre es überhaupt möglich für Sie?
Ich glaube überhaupt nicht. Ich möchte immer irgendwo neu leben. Und das ist inzwischen meine Routine. Alle 4-5 Jahre muss ich umziehen. Und das passt mir.
Wann verlassen Sie denn Berlin? Das weiß ich gar nicht.
Leider muss ich im Herbst Berlin verlassen. 5 Jahre bei uns ist maximal. Und im Oktober bin ich 5 Jahre lang in Berlin.
Warum gibt es dieses Maximum? Man könnte ja auch sagen, wenn sich ein Botschafter gerade ein Netzwerk verschafft hat, wenn es gut läuft, wenn sie alles richtig gemacht haben, dann ist es auch eigentlich, würde man sagen, never change a winning team. Ist doch super.
Ja, das ist inzwischen auch meine Meinung. Aber ich arbeite für den britischen Auswärtigen Amt. Und die Frage ist, nach 5-6 Jahren, für wem arbeite ich? Also ich muss...
Die werden eifersüchtig, die Briten. Sie haben das Gefühl, dass sie... So, und wo geht's denn dann hin? Wissen Sie das schon?
Das weiß ich nicht. Das ist eine Entscheidung meines Premierministers und hoffentlich weiß ich nächstes Monat Bescheid.
Haben Sie Einfluss auf diese Entscheidung?
Ehrlich gesagt nur wenig. Aber es gibt nur wenige Möglichkeiten.
Zum Beispiel?
Diese Stelle in Berlin ist eine der wichtigsten für uns Briten. Und die Alternativen nach meiner Einschätzung müssen genauso wichtig sein. Mhm. Also es gibt nur wenig.
Was könnte denn genauso wichtig sein wie Berlin?
Das ist reine Spekulation und als Diplomat spekuliere ich nie.
Diesen Joker, den dürfen Sie aber jetzt nicht immer ziehen, ja? Zweimal dürfen Sie noch, okay. Gibt es denn einen Wunsch? Wo würden Sie gerne leben?
Ein Wunsch? Nein, ich bin total offen.
Sie sind total offen. Gäbe es einen... Ach, ich ahne ja schon wieder, was Sie sagen. Nein, sowas gibt es nicht. Weil Sie Diplomat sind, werden Sie so antworten. Aber gäbe es ein Land, in dem Sie ungern leben wollen würden?
Ungern? Ja. Saudi-Arabien. Mhm. Ich war schon zweimal in Saudi-Arabien und das war wirklich genug.
Mhm. Okay, gut. Also wir wünschen Ihnen erstmal jetzt noch ein paar schöne Monate.
Danke.
Viele Wochen gibt es ja noch. Sie werden ja Berlin sicherlich auch wieder besuchen, denke ich mal.
Sind
Sie
natürlich.
Kann man sagen, dass Sie sich verliebt haben?
Ja, Sie können das sagen. Das ist die Wahrheit. Ich habe viele, viele Freunde hier. Und Berlin ist nur 1,5 Stunden per Flugzeug von London.
Okay. Fiel es Ihnen leicht, diese Musikliste zusammenzustellen?
Mhm.
Warum?
Ich habe diese Musik als britische Botschafter in Berlin ausgesucht. Ich wollte die Verbindung zwischen Berlin und Großbritannien unterstreichen und etwas gleichzeitig Persönliches.
Mhm. Dann haben Sie das gut gemacht. Jemand, der sofort sagt, es ist mir leicht gefallen, da muss ich immer nachfragen, weil ich halte Sie für musikaffin. Das ist natürlich nur,
Ja, Sie haben recht. Ich habe ein iPod mit 16.000
Lieder. Das ist doch nichts. Das ist nichts.
Für mich ist das, das bedeutet eine Menge.
Absolut. Wenn Sie den verlieren. Ne? Also, es ist ja tatsächlich so, dass man da seine Schätze mit sich rumträgt. Und die Vorstellung, dass man, aber Sie haben eine Sicherungskopie, ne? Hat man wahrscheinlich automatisch.
Naja, auf jeden Fall. Natürlich.
Gut, okay. Denn Leute, die sagen, ja, es fiel mir leicht, das zusammenzustellen und die musikaffin sind, da denke ich mir immer, wie geht das? Weil man, wenn man diese Einladung bekommt zu Hörbar, muss man, glaube ich, ganz schnell reagieren, denn sonst verfranzt man sich, sonst fallen einem immer kurz vorm Einschlafen und kurz nach dem Aufwachen noch Lieder ein und man sagt, nein, das muss da unbedingt rein, das muss unbedingt da rein. Aber Sie haben das offenbar mit Bravour gemeistert, dann schauen wir uns das mal an. Ich bin sehr glücklich über das erste Lied, über David Bowie, Heroes.
Ein Berlin-Lied.
Ein Berlin-Lied.
Ja, ich habe wirklich zum ersten Mal über Berlin als Zwölfjährige gehört, weil David Bowie in Berlin lebte. Und also er hat, ich glaube, 3 Jahre lang in Berlin gewohnt und 3 sehr, sehr wichtige Albums hier aufgenommen. Und mein Lieblingslied von dieser Zeit ist Heroes.
Der Anfang ist, glaube ich, einer der besten Liedanfänge, die ich kenne. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man diesen Liedanfang gleichgültig empfängt. Ja? Also
Gänsehaut.
Es muss auch langsam ein besseres Wort für Gänsehaut geben. Damit assoziiere ich dann immer, weiß ich auch nicht. Alles positiv. Gut. Haben Sie den Film, bevor es losgeht, B-Movie gesehen?
Leider nicht.
Den können Sie noch sehen, der ist relativ neu, er lief auch zur Berlinale und da kam man in die Kinos. Ich weiß nicht, ob er noch in einem kleinen Kino läuft, aber all diejenigen, die sich für diese Zeit interessieren, in der tatsächlich auch Bowie hier gelebt hat und überhaupt diese letzten 10 Jahre vor dem Mauerfall, die sollten sich den Film B-Movie angucken. Hervorragend, wirklich klasse, wird Ihnen wahrscheinlich auch gefallen. Es geht jetzt also los mit David Bowie. Sir Simon MacDonald, der britische Botschafter, ist heute hier zu Gast. So, Radio 1, die Hörbar Rust heute mit Sir Simon MacDonald, dem britischen Botschafter, der uns leider im Herbst verlässt, wie ich gerade gehört habe, der aus Salford kommt, im Nordwesten Englands, gehört im weitesten Sinne zu Manchester. Also ich weiß, dass das Stadion von Man U ist.
Ja, ne? das ist eine Beleidigung für Salford. Okay. Salford ist noch wichtiger, nach unserer Meinung, als Manchester, weil Salford älter ist und das Stadion von Manchester United liegt in Salford.
Salford, ich habe es auch völlig, ich habe Salford gesagt, weil es mit A geschrieben ist. Das ist, danke, dass Sie mich da korrigieren, Salford. Gut, eine jedenfalls ehemalige Arbeiterstadt.
Ja, industrielle Stadt, würde ich sagen. Mit Kanälen und viele Fabriken und so weiter. Sehr schmutzig, aber inzwischen saniert worden. Und eine schöne Stadt in Nordengland. Und die BBC ist inzwischen in Salford hauptquartiert.
Sie müssen BBC sagen. Das ist tatsächlich. Also denn sonst versteht man
Vielen
ja gar
Dank.
Nicht. Wo. Und Sie müssen uns auch gleich nochmal...
Ich korrigiere Sie und Sie.
Nein, Sie wollten uns entgegenkommen. Aber tatsächlich, glaube ich, mit BBC muss man erstmal umdenken. Denn auch wir sagen natürlich BBC. Aber was wir nicht sagen, ist KCMG. Das sagen dann wieder Menschen wie Sie. Oder man sagt es über Menschen wie Sie. Was ist denn KCMG?
Das bedeutet auf Englisch Knight Commander of the Most Distinguished Order of St. Michael and St. George. Ein Orden, ein britischer Orden.
Ja, jetzt Sie zucken so mit den Schultern. Das ist toll, Sie sind Ritter.
Ja, das stimmt.
Da fühlt man sich wahrscheinlich anschließend auch nicht anders, oder?
Also ist normal für einen Botschafter in Deutschland. Das ist eine Tradition in Großbritannien, dass die wichtigsten Botschafter Ritter sind. Mhm. Und Deutschland ist unser wichtigstes Partner in Europa. Ist logisch.
Mhm. Ja, dann ist es ja logisch. Ich glaube, es ist, jetzt überlege ich gerade, sind Sie 2014 zum Ritter geschlagen worden?
Ja, letztes Jahr.
ganz schön spät dafür, dass Sie so früh angefangen haben.
Das war auch die Meinung meiner Mutter. Ich muss eine lange Zeit warten. Ich bin inzwischen 33 Jahre lang Diplomat, aber es lohnt sich.
Sie haben sehr
besser
früh
spät
angefangen.
Als nie.
Ja, besser spät als nie, ganz genau. Was ist das für eine Zeremonie? Also wie nimmt man das wahr, wenn man selbst...
Das ist eine schöne Zeremonie. Und es fand in Windsor Castle statt im Dezember. Die Königin war natürlich dabei und die Königin, hat meine Schulter mit einem Schwert geschlagen. Ganz leicht, aber symbolisch sehr wichtig. Und danach hatten wir ein Gespräch, anderthalb Minuten, das reicht, aber sehr schön. Und die ganze Familie war dabei.
Ihre Familie oder
meine
Ihre Familie?
Meine Familie.
Nun, die Queen haben Sie ja schon ein paar Mal, jetzt nicht 100 Mal, aber ein paar Mal sind sich Ihre Wege, haben sich schon gekreuzt und werden es auch wieder tun jetzt, wenn sie auf Staatsbesuch ist. Dazu werden wir gleich kommen. Vielleicht noch ein bisschen zu Ihrer eigenen Familie. In einem Interview haben Sie mal gesagt, also Ihre Frau, Olivia, käme aus einer richtigen, aus einer echten Diplomatenfamilie. Sie hingegen nur aus einer recht einflussreichen Familie. Wie meinten Sie das?
Meine Frau oder?
Nein, Sie, also Ihre Frau kommt ja aus einer Diplomatenfamilie,
das
offenbar.
Stimmt.
Gut, dann können wir das auch jetzt gleich abhandeln. Haben Sie sich dann auf diplomatischem Parkett kennengelernt? Ist es üblich, dass Diplomaten untereinander ihre Kinder verkuppeln?
Ja. Die ganze Geschichte. Meine erste Stelle im Ausland war Saudi-Arabien. Also ich bin in 85 nach Jeddah umgezogen. Und in Saudi-Arabien Mitte 80er Jahre gab es nur wenig Frauen. Und ich glaube, in 2 Jahren nur 5 Frauen kennengelernt. Und die Tochter meines Botschafters war eine davon. Und Olivia ist die wichtigste.
Die wichtigste?
Ja, für mich.
Ach so, gut, okay. Jetzt hätte ich nach den anderen 4
Frauen
gefragt.
Nein, die bedeutsamste für mich persönlich. Mhm.
Verstehe.
Quatsch, aber wir haben uns kennengelernt und eine sehr, sehr, sehr wichtige Zeit in einem jungen Leben, Mitte 20.
Sie war da mit Ihren Eltern?
Ich habe die Eltern vor die Tochter kennengelernt.
Ja, okay. Ja. Und Ihre Frau war dort mit Ihren Eltern, hat deswegen
als
dort gelebt?
Besucherin. Weil
sie,
ja,
ach so, sie hat Ihre Eltern besucht. Alles klar.
Ja, genau.
Gut. Und Ihre eigene Familie haben Sie mal als einflussreich beschrieben.
Einflussreich, aber das bedeutet an mich, aber nicht einflussreich in Großbritannien. Meine Familie ist ganz bescheiden, aber sie sind sehr, sehr wichtig für mich persönlich.
Ja.
Also das ist mein Hintergrund, das ist mein Leben, aber sie spielen keine Rolle auf nationalem Parkett.
Gut, das kann sich ja noch ändern. Ray Parker Jr. haben Sie mitgebracht mit Ghostbusters. Warum haben Sie sich für dieses Lied entschieden?
Das ist das wichtigste Lied für Olivia und mich. Das war unser erste Tanzlied. Also Weihnachten 85 haben wir zum Ray Parker Jr. getanzt. Jeden Abend, würde ich sagen.
Bei sich zu Hause oder wo?
In Riyadh.
In Riyadh?
In Riyadh. Das war ein Lieblingslied in Riyadh Ende 85.
Oh Gott, da läuft ein imaginärer Film vor meinem inneren Auge. Ich sehe Sandsteinmauern, ich sehe Beduinenzelte, ganz, ganz unscharf im Hintergrund. Ich sehe zwei junge...
Aber im Vordergrund gibt es ein Party mit Ray Parker Jr.
Und zwar jeden Abend zwei Leute, die ausgeflippt ihre Beine von sich werfen und wild mit ihren Armen rudern. Und die Botschaftsangestellten gucken so ein bisschen pikiert und ziehen sich schon zurück und sagen,
Bild.
Oh, heute Abend wollen sie wieder nach Ray Parker Jr. tanzen. Okay, komm, lass uns reingehen. Gut, wir hören das jetzt. Ray Parker Jr., Ghostbusters.
Radio 1. Hörbar Rust.
Der britische Botschafter in Berlin, Sir Simon MacDonald, ist zu Gast. Ich habe Ihnen Lonely Avenue mitgebracht, ein Song, der schon von vielen großen Künstlern interpretiert wurde. Ich habe ihn jetzt mal aus dem Soundtrack von Rain Man herausgefischt. Ian Gillan und Roger Glover. Lonely Avenue von Ian Gillan und Roger Glover. Sir Simon MacDonald ist heute hier zu Gast, der erste Botschafter, der erste Ritter, den wir hier vors Mikrofon gezogen haben. Sie haben am 9. März Geburtstag, 1961 sind Sie zur Welt gekommen. Der 9. März ist auch sehr besonders für 1959 zum Beispiel, ist in New York bei einer Spielwarenmesse Barbie erstmals in Erscheinung getreten und hat damit das Frauenbild auf Jahrzehnte versaut, ja.
Das wusste ich nicht.
Da hätten Sie aber auch im Zweifel nichts ändern können, sage ich jetzt mal.
Hochinteressant.
Interessant ist vielleicht, dass tatsächlich die ersten Ford Mustangs gebaut wurden. 1964 an Ihrem Geburtstag liefen die ersten vom Band. Das ist doch schön.
Ist mein Geburtstag wirklich so langweilig?
Finden Sie?
Ein Mustang ist das. Das ist ein amerikanisches Auto.
Oh, wie Sie dabei gucken. Schade, dass ich das niemandem sagen kann. Ich meine, gut, wir können an dieser Stelle gerne über Ihren Fuhrpark sprechen. Natürlich fahren Sie Jaguar, aber nicht selbst. Sie sitzen im Fond. Wie es sich gehört, wahrscheinlich.
Ich sitze hinten, das ist normal. Ich habe einen Chauffeur, das ist normal für einen Botschafter. Das Auto ist viel zu teuer für mich. Ich bin ein schlechter Fahrer und ich brauche Hilfe.
Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen kokett ist, dieser typische britische Humor. Ich bin noch nicht dahinter gekommen. Ich glaube, in Jaguar wollen Sie den nicht auch manchmal, wahrscheinlich stehen Sie nachts manchmal auf, wenn der Chauffeur schläft und fahren selbst einfach so durch Friedrichshain.
Ja, das ist ein Traum, aber unerlaubt.
Ja,
und
wirklich?
Ich bin hochdiszipliniert. Oh. Ist verboten und ich respektiere das.
Oh, wie gemein.
Ja. Aber ich habe dazu mein eigenes Auto und das ist ein Audi.
Ach, die Zeiten des Minis sind vorbei. Ich dachte auch, das wäre eine schöne...
Ja, ich hatte zwei Minis, aber im Augenblick habe ich ein Audi.
Ja, das wird wahrscheinlich im Herbst auch vorbei sein, oder?
Genau. Leider.
Dann gibt es wieder die öffentlichen Verkehrsmittel. Wir haben nämlich geklärt, wenn Sie jetzt wenn Ihre Zeit hier in Berlin vorbei ist, werden Sie erstmal zurück ins Mutterland kehren. Ne? Das hatten wir vorhin, oder das habe ich vielleicht missverständlich gefragt.
Nein, Sie haben recht. Nach 5 Jahren Ausland ist normal, zurückzukehren, also nach Großbritannien.
Sagen Sie eigentlich Mutter oder Vaterland?
Vaterland.
Vaterland.
Normal bei uns, bei meinem Dienst, Mother of Foreign Offices. Das ist auch ein britischer Witz, weil wir sind so stolz auf unsere eigenen Institutionen.
Ja, ich meine, letztendlich mag man ja auch an den Briten, dass sie ihre Traditionen so hochhalten. Ja, also das ist ja auch tatsächlich durch das Meer nochmal geschützt. So, da schwappt nicht so viel, ist die Gefahr nicht so groß, dass es aufs Festland dringt. Und man kann sich so ein bisschen... Wir haben auch eben, als das Mikro zu war, so ein bisschen darüber gesprochen. Tatsächlich, die Briten halten ihre eigenen Traditionen schon sehr hoch. Ne?
Ja, das ist richtig. Mhm. Warum nicht?
Ja.
Sie haben dieses hohe Ansehen bei uns verdient. Also die Monarchie, das Parlament, die Zeitungen, die Universitäten. Ja, das ist unsere Tradition schon seit 1000 Jahren.
Ja, und wir haben uns weiterhin darüber unterhalten, auch als das Mikro zu war. Vielleicht gelingt es uns, einen ganz kurzen Exkurs nochmal jetzt hier vor geöffnetem Mikrofon zu haben, dass man das nicht so leicht übertragen kann, natürlich auf die Deutschen, weil uns da der Nationalsozialismus dazwischen steht, so, den man nicht leugnen kann und nicht leugnen will und der immer... Ja, der uns als Volk in so eine komische Position bringt. Ne? Die Bayern machen so ein bisschen ihr Ding mit Traditionen und Brauchtum und so weiter. Aber jetzt so als...
Aber als Historiker und ich habe in der Uni Cambridge Geschichte studiert, weiß ich genau, dass die Geschichte Deutschland viel mehr als 12 Jahre ist.
Mhm.
Und wir diskutieren auch eine Ausstellung in einem britischen Museum Germany Memories of a Nation. Und diese Ausstellung, diese britische Ausstellung handelt sich um die volle tiefe und breite deutsche Geschichte seit Gutenberg-Zeit, Gutenberg-Bibelzeit bis Mauerfall. Und also ich kann das nicht, wir können diese 12 Jahre nicht relativisieren, aber ist nur ein Schnitt. Und Sie müssen das auch erinnern.
Ja, wie sieht man denn als jemand, der jetzt in dem Fall, wie sieht man denn als Brite auf dieses Gefühl, dass das Deutsche ihrem eigenen Land und ihrer eigenen Nationalität gegenüber haben? So, die WM hat uns so eine spielerische Art von Sympathie gebracht, die plötzlich was mit so einer Leichtigkeit zu tun hatte. Aber das ist natürlich auch nur, das war ein kleiner Auslöser, das war ein kleiner Moment. Was würden Sie sagen, was machen wir falsch?
Die Deutschen, die Briten sind moderne Europäer und sie haben mehrere Identitäten. Bei uns Briten ist unsere britische Identität am wichtigsten. Wir sind sehr stolz darauf. Für Deutschland ist er eine komplizierte Geschichte. Aber ich würde sagen, sie sollen auf ihre nationale Identität genauso stolz sein wie auch ihre europäische Identität.
Ja, das mit der europäischen Identität ist ja auch nochmal so eine Sache. Also Sie werden das jetzt natürlich als Botschafter anders sagen müssen, aber dass sich nun die Briten als Europäer sehen...
Ja, sie sind. Ist unvermeidbar. Ja. Wir sind Teil dieses Festlands und wir bleiben so. Das ist der Plan.
Meinen Sie? Also Cameron, ich weiß nicht, gibt es jetzt ein Datum für das Referendum? Also ich weiß, spätestens 2017, ja, wahrscheinlich
spätestens
aber
Ende 2017. Das Gesetzentwurf ist im Parlament im Moment. Aber schauen wir mal. Wir brauchen zunächst eine Wiederverhandlung mit unseren europäischen Partnern. Und das läuft. Der Premierminister hat die Kanzlerin schon zweimal seit den Wahlen besucht. Erstens in Berlin, zweitens in Schloss Elmau. Also die Verhandlungen laufen. Und ich erwarte das Ergebnis im Herbst oder Winter dieses Jahres und danach ein Wahlkampf und ein Referendum und einen klaren Sieg für Europa.
Cameron ist ja auch meiner Meinung nach Befürworter, ne? Er möchte ja auch in der EU bleiben. Es soll Nachbesserungen geben, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau.
Aber natürlich gibt es auch die UKIP, die europafeindliche Partei.
Ja, aber UKIP hat ungefähr 13% bei den Wahlen bekommen. Mhm. Also das ist ein Faktor, aber eine klare Minderheit.
Und Sie würden sagen, dass das Gefühl der Briten sagt mehrheitlich, wir wollen in der EU bleiben.
Das ist mein Bauchgefühl. Aber ich wohne schon seit 5 Jahren hier in Berlin. Also ich weiß nicht, was in Einzelheiten in Großbritannien passiert. Und vielleicht ist die Stimmung ein bisschen anders. Aber ich glaube, grundsätzlich ist Europa unser Interesse und unser Wunsch.
Gut, wir werden sehen. Ich werde Sie dann anrufen, wo auch immer Sie dann gerade sind. Wahrscheinlich werden
Herzlich
Sie...
willkommen.
Chain Reaction haben Sie mitgebracht von Diana Ross. Also jetzt habe ich natürlich noch ganz andere Tanzfantasien. Spielt Olivia da wieder eine Rolle?
Das ist eigentlich mein Lied. Weil das und ist ein Witz zwischen meine Kinder und ich. Weil es gibt immer ein Dad-Song. Besonders beliebt für Papa und peinlich für die Kinder. Und ich tanze immer bei Chain Reaction und ich genieße und das Publikum genießt. Aber Gott sei Dank gibt es kein
TV. Sie tanzen
TV.
Vor Publikum?
Nein. Meine Freunde, nicht kein Publikum. Schade. Das ist das falsche Wort. Gott sei Dank gibt es keine Aufnahme, also kein Video.
Dachten Sie. Ihr ältester Sohn hat uns etwas zugespielt. Inzwischen steht der Clip auf YouTube. Ist 4 Millionen Mal angeklickt worden. Sie machen das gut.
Nein, das ist... Oh, was für eine Möglichkeit. Mein ältester Sohn ist begabt mit Video, das weiß ich. Aber er ist mein Sohn. Er liebt mich. Er würde das nie tun.
Es sei denn, er möchte, dass Sie mehr Zeit für die Familie haben und gefeuert werden. Oder? Sie haben insgesamt 4 Kinder, Ihre Familie nehmen wir uns gleich noch etwas genauer vor. Also jetzt erstmal, werden Sie jetzt auch tanzen? Nein, jetzt werden Sie wahrscheinlich einfach Ihren Körper so ein bisschen
Ich bin im Studio ganz
hin und her bewegen. Diana Ross, Chain Reaction, zu Gast ist heute Sir Simon MacDonald, der britische Botschafter in Berlin. Mensch, das macht Spaß, mit Ihnen zu tanzen. Sie Diana Ross, ja, Sie sind ja tatsächlich fast jeden Abend, kann ich mir vorstellen, eingeladen, aber Sie müssen sich ganz schön disziplinieren. Wenn Sie mal einen zwitschern, dann steht das eventuell am nächsten Tag in der Zeitung.
Das könnte so passieren.
Ist aber noch nicht passiert.
Weil ich habe das noch nie getan.
Nee, klar. Also ich habe hier was gefunden. Das kommt nicht von Ihrem Sohn, das kommt aus der Berliner Zeitung, Februar 2013. Habe ich jetzt mal extra nicht recherchiert, weil ich es mir gerne von Ihnen erklären lassen möchte, ja?
Okay.
Es kommt kein Starlet darin vor. Das ist alles okay. Kohlfahrt, was auch immer so. Die Hingabe, mit der sich der britische Botschafter Simon MacDonald zuweilen deutschem Brauchtum widmet, überrascht manchmal. So wunderten sich die Organisatoren von der British Chamber of Commerce in Germany schon voriges Jahr bei ihrer ersten Bremer Kohlfahrt durch den Berliner Tiergarten, mit welcher britischen Würde er das Henkelglas für den Schnaps an einem Band um den Hals trug, den Bollerwagen mit Korn und Bier über die gesamte Distanz zog und dabei interessiert Fragen zu dieser Unterart des norddeutschen Brauchtums stellte.
Ja, das ist ein wichtiger Teil meiner Zeit in Berlin.
So sehen Ihre Tage aus.
Ich bin dieses Jahr als Ehrenkohlkönig gekürt. Und es ist ein wichtiges Teil meines Lebens.
Also Sie müssen sich auch manchmal zum Idioten machen, um es genauer zu sagen. Ist es so?
Nein, es ist eine Menge nette Leute, etwas gut zu essen. Pinkel.
Ja, manche kennen das nicht. Es ist ein Gericht. Es hat nichts mit.
Ja, das ist etwas anderes. Aber in Bremen, die Bedeutung ist klar.
Ja.
Und natürlich Bier und Korn. Und das ist ein perfekter Abend.
Aber dann haben Sie nur angedeutet. Dann haben Sie wahrscheinlich sich immer nur Wasser nachschenken lassen. Und jeder dachte, das wäre Korn.
Das ist mein persönliches Geheimnis.
Ist Ihr Geheimnis. Klar. Okay. An einem Henkel, ich muss es nochmal durch. Das Henkelglas für den Schnaps an einem Band um den Hals trug.
Ganz praktisch.
Gibt es davon Fotos?
Leider. Sehen Sie? Ich vermute ja.
Man muss aufpassen. So, Ihre Großväter, wir haben es eben in der Kurzbiografie schon erwähnt, waren Abenteurer, wenn man so will. Zumindest der eine. Der eine fuhr in Westafrika zur See. Da hat man gleich, finde ich, so eine nachkolorierte Postkarte so vorm inneren Auge, wie das so war damals.
Das ist richtig. Mhm. Mein Vater hat diese Postkarte von Westafrika und Lateinamerika bekommen. Mhm. Und ja, das ist Teil meiner Kindheit. Und das ist ein wichtiger Einfluss in meinem Leben. Und ich erinnere mich, als ich als Botschafter in Israel zum ersten Mal, ich musste meine Papiere übertragen. Es gibt eine Zeremonie bei den Präsidenten und ich bin gestanden und habe über mein Großväter gedacht. Das war eine wichtige Erinnerung.
Ach so, im Sinne von Sie, das war Ihr erster bedeutsamer Job und Sie haben gedacht, wenn die das...
eine Inspiration.
Aha, okay, ich verstehe. Haben Sie denn diesen Seefahrer hin und wieder mal gesehen oder war der einfach weg, weit weg und man hat immer nur Geschichten von ihm gehört?
Als ich Kind war, war mein Großvater schon pensioniert. Also, und er lebte in Cheshire in Nordengland.
Wie weit entfernt? Von Salford.
Von Salford. vielleicht 20 Kilometer.
Aha.
Nicht so weit.
Und ist das ein Großvater gewesen, zu dem Sie gerne gegangen sind? Ich habe schon wieder so einen Film vom inneren Auge. Er hatte einen langen Bart und so eine Pfeife aus Meerschaum, dieses Weiße. Und er hat dann gesagt, come on, mein kleiner Simon, setz dich auf Großvaters Knie. So, jetzt erzähle ich dir mal, wie ich damals den Bananendampfer gegen ein Riff gesteuert habe.
Das ist eine schöne Möglichkeit, aber leider ist die Wahrheit langweiliger. Oh. Aber er war ein Lieblingsgroßvater, ein großartiger Mensch, aber er hat um seinen Garten besorgt. Das war als alter Mann sein Hobby.
Dann hat er Anker geworfen. Zum Schluss. Er wollte nach Hause kommen. Er wollte dann Beständigkeit.
Genau.
Der andere hatte eine Agentur für Pilgerreisen, was natürlich auch interessant ist. Da haben Sie auch, glaube ich, haben Sie nicht mal in den Sommern hin und wieder für ihn oder mit ihm gearbeitet?
Doch, als Teenager nach Lourdes und Rom. Ach. Und Israel. Also ein interessanter Orte, besonders Israel. Und das ist, ich bin von Israel geprägt und später habe ich auch in Israel gearbeitet. Mhm. Also das war ein Vorschmack oder Vorgeschmack.
Ja, ich habe jetzt gerade erst gelesen, dass gar nicht Mekka die meistbesuchte Pilgerstätte ist, sondern tatsächlich ein Ort in Mexiko, wo es eine Madonnenerscheinung gab in den 30er Jahren, glaube ich.
Könnte so sein. Ja. Aber in Europa ist Lourdes der meiste besuchte Pilgerort. Aber ist eine komische Erfahrung. Das war wichtig in meiner Kindheit. Aber ich habe als Kind die religiöse Aspekt nie verstanden. Es war nicht für mich so sympathisch. Als Erwachsener ist mir klarer, was bedeutet Lourdes für Katholiken.
So, die erste Stunde ist fast rum. Nicht ohne, dass wir noch, und dafür danke ich Ihnen, Annie Lennox mitgebracht haben, die hier für meinen Geschmack ein bisschen zu selten in den letzten 12, 13 oder 14 Jahren, ich weiß es gar nicht mehr, mitgebracht wurde. Denn jeder mag sie. Ihre Stimme ist einzigartig, wie ich finde. Sie hat so viele gute Songs gemacht. No More I Love Yous. Warum dieses Lied?
Weil ich liebe dieses Lied. Und Annie Lennox war immer mein Lieblingssängerin in der Uni. Ich habe Annie Lennox nie kennengelernt, aber ich habe Annie Lennox einmal gesehen im Flugzeug von Berlin nach London. Aber ich war zu weit entfernt. Ich konnte nicht mit Annie reden. Also ich habe später einen Brief geschickt. Und wir haben eine schöne Korrespondenz.
Ach, schön.
Und Annie hat mir ein CD gegeben.
Wow.
Das ist schon etwas.
Und ich habe wieder etwas gelernt. Es ist nicht Annie, es ist Annie. Ein bisschen, ja? Also jetzt wirklich helfen Sie uns. Annie, es ist viel mehr A als Ä, ja?
Korrekt.
Sagen Sie es nochmal.
Annie.
Annie. Annie Lennox.
Genau.
Gut, No More I Love Yous. Ich bin auch sehr froh, dass dieses Lied nichts mit Olivier zu tun hat. Sir Simon MacDonald, der britische Botschafter, noch bis Herbst in Berlin, ist heute hier zu Gast. Und in der zweiten Stunde sprechen wir natürlich auch über den Besuch der Queen, der ins Haus steht. Bis gleich.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute Sir Simon MacDonald, britischer Botschafter in Berlin. Ich habe Ihnen Queen Latifah mitgebracht. Fly Girl im Brixton Bass Mix. So, das war ein schlauer Text einer Rapperin. Queen Latifah, Fly Girl. Zu Gast ist heute der britische Botschafter, Sir Simon MacDonald. Und dann fragt man sich natürlich, wie wird man eigentlich Botschafter und warum? Sie haben, jetzt setzen Sie sich an, wie so eine zum Nachmachen. Ne? Zuerst macht man Schritt 1, studieren.
Genau. In eine Uni, man braucht Abitur und erster Abschluss der Universität,
ja.
Aber ein Degree reicht. Normalerweise in Deutschland muss man promoviert sein, aber in England, das ist zu viel. Also ich habe 3 Jahre lang in Cambridge studiert und das war genug.
War es denn klar für Sie, dass Sie eine diplomatische Laufbahn einschlagen würden?
Das war immer mein Ehrgeiz, aber ja, und ich, aber das am Ende ist nicht eine persönliche Entscheidung. Man muss bei der Prüfung bestehen.
Okay. Und da gibt es wahrscheinlich sehr viel mehr Anwärter.
Ja, normalerweise 3.000 pro Jahr für 20 Plätze.
Alles klar, na, ist ja auch ein super Job. Sag ich
das
jetzt
ist,
mal so, ne? Man fährt durch den Tiergarten mit so einem Henkel um den Hals. Man trifft die Queen.
Das ist nur ein Brückteil.
Man fährt Jaguar, das ist ja toll. Pembroke College habe ich gefunden. Dann haben Sie an der School of Oriental and Arabic Studies studiert.
Ja, ich habe Arabisch gelernt.
Aus strategischen Gründen?
Das war die Entscheidung meines Amtes, meine Dienstes. Es war keine persönliche Auswahl. Weil Arabisch spricht man im Nahen Osten. Und das Leben im Nahen Osten ist meiner Meinung nach ziemlich schwierig für Europäer, besonders für Frauen. Ich habe gerade erzählt, 2 Jahre lang wohnte ich in Saudi-Arabien und nur 5 ledige Frauen getroffen. Mhm. Also das war ein Faktor. Und also ich möchte damals Russisch lernen. Aber mein Amt hat gesagt, nein, wir haben genug russischsprachige Diplomaten. Wir brauchen Diplomaten, die Arabisch sprechen. Und ich war 22 Jahre alt, ziemlich jung. Und ich habe das angenommen.
Ja, also eine strategische Entscheidung im Grunde, weil man sich dann sagt, okay, das, also heute ist es
okay
ja, heute
gesagt,
ist es ja von, heute ist es ja von Vorteil, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, das ist richtig.
Das ist super, weil ich weiß nicht, wie viele andere Diplomaten der arabischen Sprache mächtig sind. Und ich kann mir vorstellen, dass es oft Gespräche gibt, bei denen man sehr glücklich darüber ist, auf einen Übersetzer verzichten zu können.
Das stimmt auch.
Um auch so Zwischentöne selbst interpretieren zu können. Setzen Sie die arabische Sprache in Ihrem Job häufiger ein?
Im Moment nein. Ich muss jeden Tag Deutsch sprechen und Deutsch ist es viel wichtiger für einen Botschafter in Berlin als Arabisch. Aber theoretisch könnte ich auch auf Arabisch verhandeln.
Mhm. Gut, mit 21 Jahren, ich springe also noch mal ein Jahr zurück, kamen Sie ins Ministerium für Auswärtige und Commonwealth-Angelegenheiten in London. 82 sind Sie zum ersten Mal der Queen begegnet, glaube ich.
Genau, ich habe damals eine Rede für die Queen geschrieben. Und ein paar Wochen später hat die Königin den Foreign Office besucht. Es war ein wichtiger Jahrestag für Foreign Office in London, 200 Jahre. Und die Königin war unser Ehrengast bei dieser Veranstaltung. Und natürlich musste die Königin vom Eingang bis zum Büro des Ministers spazieren. Und mein Büro vorbei. Und ein Hofdame in Buckingham Palace hatte die Idee, die Königin könnte den jungen Mann, der diese Rede geschrieben hat, kennenlernen. Also, und das war eine gute Gelegenheit für mich.
Für einen jungen Mann muss es ja überhaupt von großer Bedeutung sein, für die Queen eine Rede zu schreiben.
Ja, aber ich war Diplomat, frisch gebackener Diplomat und ich glaubte, das war normal. Aber ich habe in meinem Leben nur 2 Reden für die Königin geschrieben und das war die erste.
Sie sind dann Ende der 80er Jahre schon mal für 2 Jahre nach Deutschland gekommen, haben als zweiter Sekretär in der Bonner Botschaft gearbeitet, damals mit 27. Und Olivia war schon an Ihrer Seite?
Genau, wir haben uns in 89 geheiratet. Ich war schon eine Jahre lang in Bonn gewesen.
Sie haben
und
diese,
unser erster Kind ist in Bad Honnef geboren, ein Jahr, eine Woche später.
Ach, guck mal an. Aber es ist ja erstaunlicherweise nicht Joachim James. Bei Joachim ist ja, dachte ich, also klar, wir kennen Joaquin Phoenix, aber ansonsten ist ja Joachim, dachte ich, immer ein wahnsinnig deutscher Name.
Ich glaube, dass alle 4 Namen deutsch sind.
Adelaide.
Adelaide ist für uns Briten sehr deutsch, weil die Königin Adelaide, die Gattin von König Wilhelm IV. Oh. Deutsch war. Und die Wahrheit ist, sie hieß Adelheid. Mhm. Aber im England, beim englischen Hof, Adelaide klingt besser.
Ich gebe Ihnen recht. Ja, tatsächlich haben Sie, also da sind zwei Söhne, zwei Töchter. Und von alt zu jung geht es los mit Felix.
Ja.
Also Felix ist dann der, von dem Sie gerade gesprochen haben, ne? 89.
Ja, in Bad Honnef geboren.
Mhm. In Bad Honnef geboren ist aber auch, wenn der Vater britischer Botschafter ist und dann will man auch nicht, und alle sind zur See gefahren und um die Welt will man nicht sagen, dass man in Bad Honnef zur Welt gekommen ist. Haben Sie denn da nicht Einfluss? Kann man da nicht im Ausweis noch was machen? Bad Honnef.
Ist eine schöne Stadt. Mhm. Ich glaube, dass Guido Westerwelle ist auch in Bad Honnef geboren.
Ja. Ja, aber das war's dann auch. Da gibt's nicht mal ein Späti. Mathilda ist dann die Zweitgeborene.
Genau.
Joachim James, warum hat der zwei Namen?
Ist eigentlich Joachim James Patrick. Und James ist meiner Vater und Patrick ist Oliviers Vater.
Haben die anderen auch noch einen Namen dazu?
Natürlich.
Ja, okay.
Felix Dominic, Mathilda Dorothy, Joachim James Patrick und Adelaide Mary.
Gut, gut, dass Sie die jetzt zusammengekriegt haben, sage ich jetzt mal. Schön, die Zeit rennt. Wir werden aber gleich in Ihrer Chronologie wieder ansetzen. Jetzt gibt es erstmal die Ode an die Freude als Freiheit, schöner Götterfunk. Aber ich glaube, Sie können das besser beschreiben. Sie haben sich Beethoven ausgesucht.
Drei Gründe dafür. Dieses Musikstück ist das Lieblingsstück meines Vaters und das ist bedeutsam. Zweiter ist dieses Musikstück die Nationalhymne Europas und das spielt auch eine Rolle. Und diese Aufnahme ist von 1989 in Berlin, genau nach dem Mauerfall. Und Leonard Bernstein hat in Berlin eine besondere Leistung und er hat ein Wort gewechselt. Normalerweise singt man Freude und Freude ist eine gute Sache, aber im Oktober oder November 89 war Freiheit noch wichtiger. Und bei dieser Aufnahme ist das Schlüsselwort Freiheit. Mhm.
Herr Gauck hätte das wahrscheinlich auch mitgebracht. Aber bevor wir es jetzt hören, um das sozusagen als Block zusammenzulassen, als Sie von vom Fall der Mauer erfuhren, waren Sie im Auto mit Olivia, die hier eigentlich schon als dritte Person bei uns im Studio sitzt. Und sie hat Ihnen gerade gesagt, dass sie schwanger ist.
Das ist auch richtig. Also das war ein wichtiger Tag für die Familie McDonald.
Und Sie sind rechts rangefahren und haben die Nachrichten gehört. Und es muss was ganz Bedeutsames gewesen sein. Aber Sie waren in der Nähe von Bonn.
In der Nähe von Bonn, ja. Ja, ganz gut. In der Nähe.
Also, die Ode an die Freude mit dem neuen Wort der Freiheit. Jetzt. Ja, kurz und wunderschön.
Stimmt.
Und eigentlich kann man sich nicht vorstellen, dass es irgendjemanden auf der Welt geben könnte, der sich diesem Sog, den so ein Stück Musik auslösen kann, entziehen könnte. Irgendwie, oder? In so einem Moment, diese Kraft, dieser Zauber, egal wie oft man es schon gehört hat.
Ja, es bleibt bis heute sehr bedeutsam für mich und für Europa insgesamt.
Da ist der Diplomat. Da setze ich gleich meine Brille auf und werde auch gleich wieder etwas... natürlich, Sie haben völlig recht. So, 2003 bis 2006, haben Sie ja schon erwähnt, haben Sie in Israel gearbeitet und gelebt.
Das stimmt.
Nun haben Sie vier Kinder. Wir haben uns ja gerade mit Ihnen beschäftigt oder haben Sie gerade namentlich zumindest kennengelernt. Das ist so ein bisschen die schlechte Nachricht. Also man kann Kinder, nein, oh Gott, ganz falsch formuliert. Die schlechte Nachricht ist nicht, dass Sie vier Kinder haben, sondern, nein, oh Gott. Nein, aber, dass Sie Ihren Kindern natürlich eine gewisse Kontinuität bieten wollten Und oder mussten tatsächlich. Also kleine Kinder, glaube ich jetzt, ich bin selbst nicht Mutter, aber was man sieht, beobachtet, ich glaube, kleine Kinder sind sehr leichter zu adaptieren. Die adaptieren, nicht adoptieren, ich muss sehr vorsichtig sein jetzt gerade, können sich diesen Situationen und Wechseln, glaube ich, leichter anpassen. Aber ich glaube, irgendwann brauchen Kinder dann tatsächlich so eine gewisse...
Ja, das war auch unsere Erfahrung und unsere Regel war, die Kinder sind bis 13 zu Hause geblieben und danach, wir haben die Kinder in die Schule geschickt, also in
im Internat, ja, genau.
In Großbritannien. Mhm. Also, und sie haben zwischen Internat und Israel gependelt.
Das ist ja jetzt heute für Sie, also auch jetzt leben alle, viele leben nicht in Berlin. Sie finden
Leider
Berlin wahrscheinlich nicht. Richtig gut, kann ich mir vorstellen.
Richtig gut.
Ja.
Ist die perfekte Stadt für junge Leute. Aber wir haben einen Student in den Niederlanden, in Utrecht, und zwei arbeiten in London, und das Kleinste ist Studentin in Manchester. Sie studiert Medizin.
Oh, das ist sehr gut.
Das also ist auch immer die Meinung, ein stolzer Vater.
Wobei sie die anderen natürlich genauso lieben.
Ja, aber Sibling Rivalry ist auch ein Phänomen in Deutschland, glaube ich.
Was ist das?
Sibling Rivalry.
Sibling Rivalry.
Das ist eine Konkurrenz zwischen Geschwister.
Oh, okay. Ja, also, ja.
Aber das ist kein rein britisches Konzept.
Nein, bestimmt
Begriff.
Nicht. Nein. Bestimmt nicht. Stehen die in Konkurrenz zueinander? Haben Sie das Gefühl?
Nein, das ist den falschen Eindruck. Sie sind total eng miteinander, sie kooperieren, aber wir sind gleichzeitig eine normale Familie. Also ab und zu, hin und wieder, nur sehr wenig gibt es Streit.
Dann sind Sie keine normale Familie. Das müsste es öfter geben. Und es gibt einen Hund.
Ja.
Der heißt...
Tschekow. Tschekow ist bekannt als russischer Schriftsteller, ja, und auch als Arbeiter auf dem Starship Enterprise. Tschekow.
Aber Sie haben ihn natürlich nach dem Russen benannt. Er ist ein intellektueller Hund. Davon gehe ich jetzt mal aus.
Er ist eine Spagat. Yes. Mhm. Beide Gründe.
Und joggen Sie manchmal mit dem?
Unser Hund ist grundsätzlich faul. Also Jogging, nein, das passt ihm überhaupt nicht.
So, Ihre Botschaft, Ihr noch zu Hause, wo man Sie wahrscheinlich täglich antrifft, nur am Wochenende nicht, wenn Sie Glück haben, ist in der Wilhelmstraße.
Ja.
Wilhelmstraße 70. Sie nennen es intern das bunte Haus.
Mhm, das ist richtig.
Und ich habe gelesen, dass der Sandstein der Fassade dem Sandstein des Brandenburger Tores entspricht in etwa. Also,
das ist unsere Erklärung, ja.
Wie, das ist Ihre Erklärung? Haben Sie sich das, ist das Legendenbildung?
Das habe ich auch gelesen, aber ob das die Wahrheit ist, es könnte ein Mythos sein.
Ich habe jetzt Zahlen, die 4 Jahre alt sind. Sie sind da wahrscheinlich mit den neuesten Zahlen vertraut. Vor etwa 4 Jahren, wie gesagt, lebten ungefähr 9.000 Briten in Berlin. Mhm. In ganz Deutschland 95.000.
Ja, über 100.000.
Inzwischen sind es mehr.
Ja.
Ja. Und auch Berlin wird wahrscheinlich nochmal angeschwollen sein. Oder sind es roundabout nach wie vor 9.000 Briten?
Das ist ungefähr die richtige Zahl.
Oh, und was ich sehr überraschend fand, dass Sie in der Botschaft gleichgeschlechtliche Paare trauen dürfen.
Wenn einer davon britisch ist und der andere nicht deutsch.
Weil es in Deutschland noch nicht, ne? Weil wir sind ja auch gerade in der Debatte leider, und da sind auch viele Menschen, und ich schließe mich da ein, nicht besonders glücklich, wie das gelaufen ist. Ich weiß gar nicht, vielleicht bin ich weltfremd, aber kommen denn so viele Leute in Botschaft, um sich trauen zu lassen?
Ehrlich gesagt nicht so viel, aber ist eine Möglichkeit.
Warum macht man das?
Und wir sind stolz darauf, das ist das neue britische Gesetz.
Mhm.
Und wir sind Teil Großbritanniens in Deutschland.
Ich finde das super. Sie können da zu Recht stolz drauf sein. Die Frage ist, warum würde man sich sagen, Schatz, lass uns in die Botschaft gehen, dort werden wir getraut?
Weil Sie in Berlin wohnen. Sie haben gerade erzählt, es gibt über 9000 Briten in Berlin. Ist einfacher, zu Hause zu verheiraten, als nach Großbritannien zu fahren.
Okay, das ist auch besser für die CO2-Bilanz. Sie haben völlig recht, es gibt so viele Gründe, wenn man erstmal anfängt, darüber nachzudenken. Amy Grant haben Sie mitgebracht, Baby, Baby. Was gibt es dazu zu sagen?
Das ist ein Felix-Lied, als Felix Baby war, bewegt er sich nicht so viel. Er war faul wie unser Hund. Aber mit 18 Monaten hat er zum ersten Mal spaziert gegangen und Baby Baby von Amy Grant war der Grund, die Inspiration. Mhm. Und er hat sich vor Baby Baby bewegt.
Interessant.
Radio 1. Hörbar Rust.
Die Queen kommt nach Berlin, das lässt sich nicht leugnen. Und wir haben ihn schon hier, den britischen Botschafter. Sir Simon MacDonald ist hier, die letzte halbe Stunde der Hörbar mit ihm. Und ich habe Ihnen Stevie Wonder mitgebracht, We Can Work It Out. Stevie Wonder, We Can Work It Out. Und ich würde Ihnen gerne nochmal in eigenem Interesse einen Fernsehtipp ans Herz legen. Es gibt ja eine kleine, feine, sehr schön gemachte, mit viel Liebe zum Detail produzierte Fernsehsendung im RBB-Fernsehen. 5 davon gibt's im Jahr, 5 Episoden. Wir sind gerade mittendrin. Immer donnerstags um 22.15 Uhr gibt es eine neue Episode von Stadt, Rat, Hund. Und die am nächsten Donnerstag, die ist so schön geworden wieder, mit Annette Frier, mit Mitri Serin, mit Sophia Hoffmann, einer sehr, sehr bekannten veganen Köchin, und Christoph Schreiber vom Pianosalon. Und falls Ihnen das noch nichts sagt, Pianosalon, im Wedding, dann sollten Sie das in jedem Fall gucken, weil es ist wirklich ganz erstaunlich, was der da für eine Institution geschaffen hat, aber auch die anderen Leute, die ich besuche mit dem Fahrrad, lohnt es sich tatsächlich mit anzusehen. Also ich würde mich freuen, 22.15 Uhr im RBB-Fernsehen Stadt, Rat, Hund. Vielen Dank, Mr. MacDonald, dass Sie mir diese Zeit einberaumt haben, ermöglicht haben.
Ein Vergnügen.
Ja. So, die Queen kommt. Vom 23. bis zum 26. Juni wird sie hier sein. Das ist ihr 5. Staatsbesuch, glaube ich.
Richtig.
Ne? Wonach wird das überhaupt erstmal entschieden? Dass ein Staatsoberhaupt kommt oder dass Könige kommen?
Es gibt zunächst einmal eine Einladung. Der Bundespräsident Gauck hat die Königin vor 3 Jahren nach Deutschland eingeladen. Und die Königin hat dieser Einladung zugesagt.
Vor 3 Jahren?
Aber wir brauchen ein bisschen Zeit. Alles muss genau organisiert werden. Und das ist mein Job.
Das ist ja allerhand. Also gut, ja, 3 Jahre Vorlauf. Mann, oh Mann, oh Mann. Also gut. Und nach welchen Kriterien wird da entschieden? Also ich meine, Gau könnte ja theoretisch nächstes Jahr wieder auf die Idee kommen, die Queen einzuladen, weil es so nett war.
Das ist theoretisch eine Möglichkeit, aber wir haben inzwischen ein System. Die Königin ist schon seit 63 Jahre lang Königin und die Tradition ist ein Staatsbesuch nach Deutschland alle 11, 12 oder 13 Jahre.
Okay. Die hat ja auch noch ganz andere Staaten und Länder zu besuchen. Wie viele Staaten?
Aber Deutschland ist unser wichtigster europäischer Partner. Aber das ist die normale Analyse eines britischen Botschafters.
Wollte ich gerade sagen, wenn ich jetzt eine kleine Französin wäre, würden Sie mir was ganz anderes erzählen. Das glaube ich auf jeden Fall.
Das ist eine Möglichkeit.
Gut. Wie viele Staatsbesuche muss sie denn überhaupt pro Monat absolvieren?
Nicht pro Monat. In den letzten 5 Jahren ist dieses Staatsbesuch der 3.
Ach, sie ist gar nicht so viel unterwegs.
Nicht so viel unterwegs. Sie ist 89 Jahre
ja,
alt.
Ja, gut, aber die hat ja die Kraft der zwei Herzen. Fragen Sie mal Charles. Also, was man so mitbekommt aus der Entfernung, da wirkt sie tatsächlich noch sehr, sehr rüstig, sehr neugierig vor allen Dingen.
Ja.
Und es sieht nicht aus, als würde es ihr an Kraft mangeln, aber wahrscheinlich würde das auch nicht nach außen dargestellt werden, wenn es so wäre.
Ich glaube, dass die Königin als Staatsoberhaupt macht ihre Hausaufgabe und ein Staatsbesuch ist Teil des Jobs und ist besonders wichtig für uns als Großbritannien, dass wir, dass die Deutschen, die Briten Gutes verstehen.
Mhm.
Und die Königin ist die Verkörperung Großbritanniens und das hilft uns, glaube ich.
Die Briten sind ja nach wie vor, glaube ich, sehr stolz und der Monarchie, dem Königshaus sehr zugewandt. Ich glaube, das Einzige, was sich so ein bisschen verändert hat, ist, dass jetzt so eine Transparenz gefordert wurde, so in den letzten Jahren, dass man so die Kosten ein bisschen genauer im Auge hält. Oder habe ich da einen falschen Eindruck gewonnen?
Ja, aber ich glaube, am Ende ist die Monarchie wirklich preiswert, weil für die Wirtschaft, für Tourismus in Großbritannien, für das Ansehen Großbritanniens spielt die Monarchie eine wichtige Rolle.
Und Kate Middleton und Prince William machen ja nun auch wirklich alles. Sie machen alles richtig, oder?
Das ist meine Wahrnehmung, ja.
Man sieht diese Frau mit ihrem glänzenden Haar gerade erst entbunden und schon wieder in Zero-Size-Kleidern immer lachend.
Ein gutes Vorbild.
Ja. Wie ehrlich können Sie sein, wenn ich Sie frage, wie ist denn eigentlich das Bild von Prinz Charles? Haben die Briten so ein bisschen Mitleid mit ihm oder hat man sich inzwischen damit abgefunden, dass er wahrscheinlich nie der Regent sein wird, dass er aber seine Aufgabe sehr gut macht als Sohn und Umweltschützer und Repräsentant?
Prinz Charles ist der Kronprinz, er ist der wahrscheinlichste Nachfolger. Die Regel ist, dass die Sohn folgt der Mutter in diesem Fall. Aber er muss offensichtlich ein bisschen länger warten.
Ja, und ich meine, gibt es nicht viele Briten, die tatsächlich sagen, komm, gib's doch gleich dem William, was soll das jetzt?
Nein. Das System und die Regeln sind sehr, sehr wichtig bei uns. Und die Regel ist total klar. Nach der Königin kommt Prinz Charles.
Ja. Ihm sind Sie doch bestimmt auch schon begegnet.
Prinz Charles mehrmals, ja. Mhm. In Saudi-Arabien.
Gut. Ich hätte jetzt keine weiteren Fragen zu Prinz Charles gehabt, sondern eher zu dem Song, der jetzt kommt. Willst du, heißt der Titel.
Alligator Tower.
Ja.
Ein deutsches Lied, ein bisschen gegenwärtiges. Und wir wohnen schon seit 4,5 Jahren in Berlin und sind an deutsche Musik angewöhnt. Und dieses Lied ist mein Lieblingsdeutsche gegenwärtiges Lied.
Wirklich? Ich habe das noch nie gehört. Ich bin jetzt sehr gespannt, was da kommt.
Ist lebendig, ist ein gutes Tanzlied.
Sie wieder? Sie wollen wieder tanzen?
Ja, immer tanzen.
Okay, ja. Sir Simon MacDonald ist heute hier, der britische Botschafter in Berlin. Was haben Sie sich denn dabei gedacht?
Ich mag die Musik. Die Wörter sind ein bisschen schwierig für mich zu verstehen.
Ach so.
Ein bisschen umstritten, vermute ich, aber nicht das Wichtigste.
Gehen wir zurück nochmal zur Queen. Weil viele fragen sich ja, kann man der begegnen? Wo kann man denn da stehen? Und vielleicht ein bisschen winken, wäre ja schön. Ich meine, oder anders, wäre ja blöd, wenn da niemand stünde an der Spree. Ne? Also sie wird ja, glaube ich, von Bellevue, wird sie fahren bis zum Reichstag.
Genau,
auf einem
genau.
Schiff?
Am Mittwoch, 24. Und man kann auf der Ufer der Spree stehen und winken. Und das ist meine Hoffnung, dass es gibt eine Menge Berlinerinnen und Berliner dabei. Und ich glaube, dass diese Schifffahrt dauert 17 Minuten. Es ist sehr genau. Die Planung ist sehr, sehr genau. Mhm. Und es gibt auch eine Möglichkeit, am Freitagmorgen die Queen zu sehen. Das ist auf Pariser Platz in der Nähe vom Brandenburger Tor.
Was wird sie denn da tun?
Ein sogenannter Walkabout, um Deutschen kennenzulernen.
Es ist ja auch ein Meet and Greet mit ihr in dem Sinne verlost worden, sehr modern über Facebook.
Da, in diesem Fall, ich glaube, ist eine traditionelle Begegnung zwischen Monarch und Berliner.
Das war so eine Art von Ausschreibung, wenn ich richtig informiert bin, dass Sie gesagt haben, Leute, die sich um das Verständnis von Briten und Deutschen besonders verdient machen, sollen die Möglichkeit haben oder verwechsel ich das?
Das ist, wir haben diesen Wettbewerb, Facebook-Wettbewerb, und wir haben schon die Gewinner ausgesucht und informiert.
Und die dürfen also dann zur Queen, und aber da gibt es ja eine gewisse
Etikette. Sie sind in der Nähe. Aber es ist eine Begegnung mit der Königin, ist ein bisschen spontan. Die Königin entscheidet. Ich als Botschafter darf nicht alles entscheiden.
Mensch, dann
die Königin selbst sucht die Leute, die sie kennenlernen will.
Da mutet man ihnen 3 Jahre Vorbereitung zu und dann macht die das sowieso
aber
spontan.
Aber Staatsoberhaupt ist Staatsoberhaupt und immer die wichtigste Persönlichkeit.
Gut, also stellen wir uns vor, dass ich jetzt zufällig mit meinem Fahrrad gerade, weil ich irgendwas umtauschen will, ich gerate in eine Menschentraube, muss absteigen, bleibe stehen, weil es nicht weitergeht. Plötzlich steht diese sehr elegante, schon etwas ältere Dame vor mir. Ich denke, das gibt's ja gar nicht. Oh, wie verhalte ich mich denn jetzt am besten?
Das ist ein Ereignis. Man muss sehr spontan sein. Also locker und respektvoll, natürlich, höflich. Und man redet mit der Königin wie mit alle anderen Leuten.
Oh, das kann ich Ihnen nicht glauben. Erstens, locker. Locker. Ja. Ich darf ja die Queen gar nicht ansprechen. Die Queen bestimmt ja, ob sie mich anspricht.
Das stimmt.
So, da haben wir schon mal den ersten Abstrich, den wir machen. Und ganz normal mit der Queen reden, wie mit jedem anderen Menschen auch. Mann, werde ich sagen, ich ärgere mich über die Mietpreise und ich habe Kopfschmerzen, weil ich vertrage keinen Gin mehr. Ein Gin und ich habe am nächsten Tag Kopfschmerzen. Wie geht's denn mit Ihnen? Ihre Familie ist ja Gin erprobt. Ja, sowas sag ich doch nicht.
Das ist, würde ich sagen, nicht so höflich als
es ist locker, sagen wir so.
Thema. Aber ja, das ist Ihre Meinung.
Das ist Ihr Leben, Frau Russ. Das ist eine ganz andere Kategorie.
Aber man kann über das Wetter oder über die Kinder oder das Leben in Berlin, über die Arbeit.
Ja. Wird sie gebrieft mit so kurzen Volksfragen?
Nein, ist unnötig.
Das macht sie dann schon, das macht sie dann wieder spontan,
genau.
Sagen Sie, ne? Und wenn ich sie, wenn, also gut, ich mit meinem Fahrrad, sie spricht mich an und sagt, ich übersetze jetzt mal, um es einfacher zu machen, hallo, sie außergewöhnlich charismatische junge Frau, na, es ist schön für Sie, hier in Berlin zu leben, na, dann reden wir kurz, ich rede über das Wetter, weil ich mich daran erinnere, dass ich das soll, und dann sage ich ja, sage ich Her Majesty?
Zum ersten Mal, das ist normal, Your Majesty.
Your Majesty. Und
danach?
Ma'am.
Das ist die Regel.
Und ich muss aber nicht knixen, oder muss ich knixen?
Wenn Sie möchten knixen, das ist okay.
Und verhalten sich Männer anders als Frauen? Also Männer knixen schon mal nicht, auch wenn sie möchten?
Normalerweise nicht.
Die verbeugen sich vielleicht gleich?
Sie verbeugen sich.
Verbeuge ich mich auch als Frau?
Sie könnten das sein, das tun.
Gibt es so eine ganz außergewöhnliche, lustige Begegnung, wo Sie sagten, Mensch, das war, da hat sie sich eine halbe Stunde mit so einem Tänzer in Barcelona unterhalten und das ganze Protokoll durcheinander gebracht. Gab es schon mal sowas?
Ich habe darüber nie gehört. Normalerweise sind Begegnungen sehr kurz, sehr höflich, sehr fröhlich und das ist aber ein Ereignis, etwas Besonderes.
Ja.
Und das passiert nicht jeden Tag.
Nein, natürlich nicht. Und wenn ich jetzt mal fragen darf, 3 Jahre Vorbereitung. Also wie geht man denn davor? Man sucht sich dann, also ich denke mal, ganz viel Arbeit sind diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen und so weiter, ne?
Aber wir haben diesen Besuch im Januar angekündigt. Und das war wirklich der Beginn der Vorbereitungen. Also es ist schon seit 3 Jahren, als ich die erste Idee hatte, aber ist ein Projekt von 6 Monaten.
Mhm. Prinz Philipp spricht ja Deutsch, ne?
Stimmt.
Und der ist ja auch, für Überraschungen manchmal zu haben. Oder beziehungsweise unfreiwillige Überraschungen. Es gab ja schon in der Vergangenheit Fotos, wo er, weiß ich nicht, bei einem Bankett eingeschlafen ist oder komische Sachen über...
Nein, er ist sein eigener Mann.
Da ist der Diplomat. Ja, er ist sein eigener Mann und er ist auch ihr Mann. Also aus der Redaktion der Hörbar, die aus genau einer Person besteht, nämlich Miriam, kam gerade die Frage, ob es No-Gos gibt, weil ich glaube, sie spekuliert schon darauf, der Queen gegenüber zu stehen und will nichts falsch machen. Also sie fragt, darf man der Queen zum Beispiel genau in die Augen sehen? Ich glaube, es wäre unhöflich, es nicht zu tun, oder? Wie bei Hunden.
Man kann die Königin direkt ins Auge sehen. Das ist völlig okay. Aber ich glaube, dass man hat einen Instinkt für was gut ist und unakzeptabel ist. Und das ist, das hilft.
Da wollen wir hoffen. Nicht, dass sie da stehen. Oh Gott, ja, sie stehen dann, das ist dann sozusagen ihr Tag. Sie werden dann mit so Walkie-Talkies, sie werden ja nicht immer in der Nähe der Queen sein. Sie sind ja sowas wie der Gastgeber. Ist das dann richtig oder ist das die falsche Beschreibung für sie an dem Tag? Sie sind sowas wie der Gastgeber, der den ganzen Tag...
Nein, der Präsident ist der Gastgeber. Ich bin nur ein Helfeshelfer.
Okay, im Sinne der Organisation meine ich jetzt einfach. Das führt schon alles, alle Fäden führen dann schon zu Ihnen. Das ist dann.
Ich habe da schon das Gefühl.
Mhm. Okay, gut. Aber Sie freuen sich, das ist doch beruhigend.
Ja, genau, ich freue mich darüber.
Ella Fitzgerald haben Sie mitgebracht und das wird dann auch das letzte Lied, das wir heute spielen in dieser Hörbar. Und das letzte Lied, das Sie hier als britischer Botschafter abliefern können. Leider.
Leider. Aber wir sprechen über die Königin und nach meiner Meinung ist Ella Fitzgerald die Königin von Jazz.
Oh ja.
Die Stimme ist wunderschön und sie könnte alles singen. Das ist meine Meinung. Und ein Lieblingsaufnahme ist eine Aufnahme von Berlin. 1960, ein Live-Aufnahme. Und Ella Fitzgerald hat diese berühmte Lied Mac the Knife gesungen. Aber sie hat die Wörter vergessen. Glatt vergessen, aber das spielte keine Rolle. Sie sang fort und sehr schön und wirklich ist diese Aufnahme ein Totalerfolg, obwohl sie alle Wörter vergessen hat.
Okay, ich bin sehr gespannt darauf. Und bevor ich Sie jetzt verabschiede, jetzt so ganz am Ende dieser Sendung, was würden Sie sagen, auch wenn Sie es diplomatisch formulieren, was die Deutschen sich bei den Briten abgucken können? Was machen Sie besser als wir? Im Sinne von lässiger oder humorvoller?
Ich glaube, dass britischer Humor ist allgemeiner als in Deutschland. Die Deutschen haben Humor, sicher. Aber bei öffentlichem Leben ist das seltener als in Großbritannien. Humor, ich glaube, dass das britische Parlament sogar ist von Humor geprägt. Aber der Bundestag nicht so viel. Mhm. Und Humor ist ein wichtiger Teil des Lebens. Und wir können einander besser verstehen mit Humor.
Das sind doch schöne Schlussworte. Ich danke Ihnen, Herr Botschafter, wünsche Ihnen einen schönen restlichen Tag und eine aufregende, spannende, aber perfekte, gut getimte Woche. Damit Sie in einer Woche sagen, Mann, das war anstrengend, aber es war toll. Und ja, danke Ihnen für Ihre Geschichten. Und Ihnen zu Hause wünsche ich noch einen schönen restlichen Sonntag. Nächste Woche Dirk von Lotzow von Tokotronic. Tschüss.
Thank you. We'd like to do something for you now.
Radio 1. Hörbar Rust.